Amen.
Amen. Danke für die Hinleitung und die Lieder. Guten Morgen. Genau, wir gehen weiter heute in unserer Reihe durchs Matthäus-Evangelium und ja, ich denke, es ist unser aller Gebet, dass das passiert, was wir jetzt gerade gesungen haben, dass wir den Herrn, Gott, mehr erkennen darin, wenn wir das tun und dass wir auch Wahrheiten über uns neu oder besser erkennen, die er da aufzeigt. Ja, wie schon einleitend vom Sepp erwähnt, es geht um eine Begebenheit heute mit den Pharisäern, erneut eine Begebenheit Jesu in der Begegnung mit der geistlichen Elite der damaligen Zeit. Und ja, ich lade euch ein, den Text miteinander zu lesen. Matthäus 15, 1 bis 20. Und los geht's. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferungen willen? Denn Gott hat geboten und gesagt: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber sagt: Wer zum Vater oder zur Mutter spricht: Ich habe zur Weihgabe bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, der braucht nicht, der braucht auch seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben. Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht: Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Und er rief die Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen: Hört und versteht. Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern das, was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Da sprachen die Jünger, herzu und sprachen zu ihm: Weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das Wort hörten? Er aber antwortete und sprach: Jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lasst sie. Sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder einen anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Erkläre uns dieses Gleichnis. Jesus aber sprach: Seid denn auch ihr noch unverständig? Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist's, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Soweit die Stelle für heute. Vielleicht zum Ersten, also jetzt habe ich den Ding nicht mit, vielleicht kann man mir den nochmal kurz raufgeben. Dankeschön, dass wir da durch die Präsentation durchgehen. Vielleicht kann man die einblenden parallel. Sehr schön. Im ersten Vers wird schon sehr viel angesprochen, worum es in dem Abschnitt geht. Und einen sehr spannenden oder wichtigen Aspekt finde ich, dass Jesus in der Gegend um den See Genezareth, wie wir in den letzten beiden Begebenheiten gesehen haben, gelehrt haben. Und das ist aber nicht nur in dem Bereich und in der Gegend dort bekannt gewesen, sondern Jesu Lehren war so öffentlichkeitswirksam und so bekannt in ganz Israel, dass auch die geistliche Elite, in dem Fall die Schriftgelehrten und Pharisäer aus Jerusalem, hinaufreisen, diesen weiten Weg Richtung See Genezareth und zu dem Stellung beziehen mussten, was Jesus da tut. Und ihn offensichtlich erneut herausfordern. Die Schriftgelehrten waren ja schon zu dem Zeitpunkt, wo Jesus geboren wurde, mit der Frage von König Herodes konfrontiert, wo wird der Messias geboren? Und hätten damals schon hellhörig werden können, wenn sie auf Gottes Wort mit einer Herzenshaltung der hoffnungsvollen Erwartung auf den Messias gewesen wären. Aber offensichtlich haben sie eine Herzenshaltung, die hier eher das eigene Ich sieht und den eigenen Vorteil sucht und kommen mit einer Haltung der Anfeindung und Ablehnung ihm entgegen. Die Tatsache, dass Jesus öffentlich und nicht im Untergrund gelehrt hat, hat auch weitere Vorteile für uns jetzt im Nachhinein. Das Wirken Jesu war derart bekannt, dass selbst Historiker aus der damaligen Zeit, die jetzt nicht in der Bibel erwähnt werden, zu dem Stellung beziehen. Und wenn sie festhalten, was in der Zeit Wichtiges in dem Raum Israel passiert ist, so erwähnt zum Beispiel Flavius Josephus, einer der berühmten Historiker der damaligen Zeit, und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Wir sehen da einen außerbiblischen Befund über das, was da passiert ist und können damit persönlich auch bestärkt werden im Glauben, dass das, was wir hier im Matthäusevangelium lesen, was Matthäus festhält, wahr ist. Das kann uns im Glauben stärken und das war nur möglich, weil Jesus eben nicht im Untergrund wirkte, sondern es öffentlich bekannt war. Ein weiterer Aspekt, der damit verbunden ist, denke ich, ist, dass wir herausgefordert sind, Jesus nachzufolgen in seiner Art und Weise. Er war öffentlich sichtbar mit seiner Beziehung zu Gott, in seinem treuen Gehen, die Zeit lang, wo er öffentlich gewirkt hat, bis zum Tod. Und Jesus fordert uns auch persönlich heraus, wenn er sagt, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Das steht übrigens nicht wie da jetzt angegeben in Römer 10, sondern in Matthäus 10, 32. Aber genau, wir sind herausgefordert, in der gleichen Weise öffentlich zu bekennen und zu Jesus zu stehen. Und wir dürfen uns auch, denke ich, gegenseitig und auch vor Gott ehrlich sein, dass es nicht leicht ist, das zu tun. Weil wir herausfinden, sobald wir zu Jesus stehen und zu dem, was er sagt, stehen in der Öffentlichkeit, dann bedeutet es Anfeindung und Ablehnung, so wie es Jesus mit den Pharisäern geht. Vielleicht ein kleiner Beisatz, nachdem immer wieder der Vorwurf kommt, die Evangelikalen predigen so wenig über den Heiligen Geist. Eine der großen Wirkungen des Heiligen Geistes war genau dieser Freimut, der den Jüngern gegeben worden ist. In einer Zeit der Angst und des Zurückgezogenseins haben sie durch den Heiligen Geist zu Pfingsten Freimut bekommen, ihre eigenen Wünsche hinten anzustellen und Jesus zu verkündigen, auch wenn das Verfolgung oder was auch immer zur Folge gehabt hat. Eine der ganz essentiellen Wirkungen des Heiligen Geistes. Und darum können wir beten, dass Gott uns das mehr schenkt, dass wir wie Jesus öffentlich zu dem stehen, was im Herzen ist. Einen zweiten spannenden Aspekt finde ich, dass die Pharisäer nicht zu den Jüngern gehen, deren Verhalten sie eigentlich anprangern, sondern sie gehen zu Jesus. Und die Pharisäer müssen da offensichtlich ein Autoritätsverständnis gehabt haben und ihnen war vollkommen klar, ich gehe jetzt nicht zu einem Petrus oder zu einem Johannes und weise ihn zurecht, sondern Jesus ist verantwortlich dafür. Das heißt, wir lernen aus dieser Stelle auch, glaube ich, etwas über Verantwortung. Die Pharisäer haben Verantwortung für die, die sie lehren. Jesus hat Verantwortung für die, die er lehrt. Als Lehrer und Rabbi ist er für den Inhalt verantwortlich, aber auch für das, wie die Jünger leben. Er kann nicht tatenlos zusehen, wenn sie das, was Jesus lehrt, nicht tun. Und wir sehen da Parallelen in der biblischen Lehre, wenn wir uns Adam und Eva anschauen. Da spricht Gott in 1. Mose 3 zu Adam und sagt ihm, ihr sollt nicht von dem Baum der Erkenntnis essen. Eva isst davon und in Römer 5 lesen wir dann, dass durch Adam die Sünde in die Welt gekommen ist. Adam wird verantwortlich gemacht für das, dass er seine Autorität, die er von Gott bekommen hat, nicht in der rechten Weise ausübt und seine Frau schützt davor. Ähnlich sehen wir es in den Ordnungen Gottes in der Gemeinde. Wenn Gott Ordnungen setzt, Ortsgemeinden zu leiten und ihnen damit die Verantwortung übergibt, nicht nur für den Inhalt, der gelehrt wird, sondern auch für Ordnung zu sorgen in der Gemeinde. Gerade in der Korinther, in der Gemeinde in Korinth wird der Paulus sehr deutlich, wenn er schreibt oder sagt, denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie richten solle? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Da spricht er von denen in der Gemeinde. Die aber draußen sind, wird Gott richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte? Gott gibt hier durch seine Ordnungen Richtung, er übergibt Autorität und damit auch Verantwortung, diese Ordnungen zu leben. Und die sollen uns letztlich nicht als zum Schutz dienen, zur Hilfe sein, ja, damit wir wachsen, damit wir mehr in dem leben, wie Gott sich das Leben vorstellt. Und er weiß, dass wir diese Ordnungen brauchen. Ein wichtiger Aspekt bei Gottes Ordnungen, denke ich, ist schon auch, dass es immer zwei Parteien braucht. Und es ist die eine Partei, der Gott Autorität gibt, Ordnungen zu definieren. Und die andere Partei ist die, die nicht aus Zwang, sondern aus Einstimmung in den Willen Gottes sich dem unterordnet und einordnet und damit dieses Miteinander in Liebe, in Ordnung, in Frieden möglich macht. Und darin wird auch die Liebe Gottes sichtbar in uns, wenn wir so leben. Wenn wir sehen, welche Verantwortung er welchen Personen gibt und einander helfen, diese Verantwortung gut wahrzunehmen und umzusetzen. Es geht den Pharisäern um Jesu Positionierung zu den Überlieferungen der Alten. Die gängige Lehre der Pharisäer war neben dem Alten Testament, neben den Schriften und Prophetien aus dem Alten Testament, eine Vielzahl an Überlieferungen, die über die Jahrhunderte zusammengefasst wurden und überliefert wurden. Und Matthäus schreibt sein Evangelium an Juden, und deswegen erklärt er das jetzt nicht wirklich mehr im Detail, aber wer mitlesen mag, in Markus Evangelium, Markus 7, Vers 3, da schreibt er ein wenig ausführlicher, weil er eben an Heidenchristen schreibt, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles anderes haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschungen von Bechern, Krügen, ehernem Geschirr und Polstern. Das heißt, hier war ein Regelwerk über die Jahrhunderte zusammengekommen und die Pharisäer haben sich verantwortlich dafür gefühlt, dass diese Lehre weitergetragen wird und deren Umsetzung durch die Gläubigen eingefordert. Jetzt ist es wichtig zu sehen, dass Traditionen, Ordnungen, Regeln nicht grundsätzlich schlecht sind. Und ich glaube, die meisten Ordnungen, die meisten Regeln und Traditionen, die wir befolgen, sind nicht direkt explizit in der Bibel angeordnet. Ganz im Gegenteil. Gott sieht es eben so vor, dass er Menschen einsetzt, die Ordnungen für gewisse Bereiche definieren. Wir sehen das zum Beispiel im Gottesdienst. Für die Ortsgemeinde ist definiert, um 10 Uhr am Sonntag findet hier der Gottesdienst statt. Auch der Ablauf ist einigermaßen vorgegeben und strukturiert und geordnet. Es ist eine Notwendigkeit, Ordnungen zu haben, damit ein friedliches Zusammenleben möglich ist. Das Gleiche in der Familie. Das Haupt der Familie oder im Zusammen- und Absprache natürlich mit Frau definiert, wie wir als Familie zusammenleben wollen. Da kann nicht jeder tun und lassen, was er will, sondern das Haupt hat die Verantwortung zu definieren, wie das Zusammenleben in der Familie geregelt ist. In Liebe, Rücksichtnahme zueinander. Und auch einzuschreiten, wenn diese Ordnungen nicht gehalten werden. Und das Gleiche sehen wir auch in der Welt. Gott setzt weltliche Herrscher ein. Auch wenn das uns vielleicht nicht so vorkommt, durch unseren Gedanken der Demokratie, wo wir glauben, wir bestimmen das mit unserem Wahlzettel. In Daniel haben wir gelesen, ganz klar, Gott ist es letztlich, der unsere Herzen, die Herzen der Bevölkerung führt und dazu führt, dass diejenigen an der Macht sind, wie die er sich aussucht. Und die setzen ebenso Regeln, Ordnungen auf, die wir zu bestimmen haben und denen wir uns unterordnen sollen. Das Problem bei den Pharisäern war, dass ihre Ordnungen nicht an der einzig wahren Richtschnur geprüft wurde. Sie haben die Autorität des Wortes Gottes missachtet und haben Regeln erlassen, die nicht im Einklang mit seinem Wort waren. Und das ist so wichtig zu sehen, Gott als der, die höchste Autorität im Universum, übergibt Verantwortung und die Verantwortung der einzelnen Personen, jedes einzelnen Menschen, wo jeder seine Verantwortung vor Gott hat, wie lebe ich, ist zu prüfen, sind die Entscheidungen, sind die Regeln, sind die Ordnungen, die ich erlasse, die ich definiere, im Einklang mit Gottes Wort. Und in dem Punkt haben sie versagt. Ein zweites Problem wird sichtbar am Verhalten der Pharisäer und das ist, die Schrift allein war nicht genug. Und ich glaube, gerade in unserer Zeit sind wir massiv herausgefordert durch die Vielzahl an Informationen, Sekundärliteratur, Predigten online, Podcasts, keine Ahnung, was es alles für Möglichkeiten gibt, wo Gottes Wort ausgelegt wird oder jemand anders über Gottes Wort spricht. Die Frage ist, was sagt Gott wirklich? Und wie viel Zeit verbringen wir wirklich noch persönlich damit, Gott in seinem Wort zu begegnen? Und da leben wir in einer außergewöhnlichen Zeit, wenn man die Menschheitsgeschichte hernimmt. Ja? Seit dem Buchdruck, seit dem Abnehmen des Analphabetismus, seit den Bemühungen, Gottes Wort in unterschiedliche Sprachen zu übersetzen, hat kein Mensch mehr auf der Welt die Ausrede, er hätte einen Mittler gebraucht, der ihm Gottes Wort erklärt. Wir haben direkten Zugang und damit ist jeder von uns persönlich gefordert, zu studieren. Wie ist Gott? Er offenbart sich, er zeigt sich uns, so wie wir es auch gesungen haben, wir wünschen uns, dass wir ihn mehr sehen. Wir können ihn sehen, aber es liegt an uns, ob wir und seinem Wort aussetzen. Und da möchte ich euch ermutigen, Gott in seinem Wort zu begegnen, mehr und mehr. Einmal mehr vielleicht nicht irgendein Video anzuschauen, obwohl ich das nicht schlecht machen will. Es ist wichtig und gut. Und manchmal braucht man eben auch Erklärung und Hilfe im Verständnis vom Wort Gottes. Aber wie viel Zeit verbringst du wirklich im Wort persönlich? Und uns ist auch bewusst, und wir leben das, denke ich auch, dass das extrem umkämpft ist. Ja? Es zieht uns weder vom eigenen Menschen her, von unserem Herz her, dorthin, dass wir sagen, das Erste, was ich in der Früh tun will, ist mehr von Gott erfahren, mehr wie er ist. Es geht viel schneller, dass man das Smartphone anmacht und jede mögliche schlechte Nachricht der Welt in sich reinzieht. Und da denke ich, braucht es unbedingt auch die Ermutigung untereinander und ja, gewisse Disziplin, dass man sagt, Herr, das soll wirklich mein wichtigstes Anliegen sein, dass ich dich mehr erkenne. Und dafür braucht es Zeit persönlich im Gebet und im Wort. Genau. Jetzt kommen wir zu eigentlich der Kernfrage im nächsten Punkt. Also die Pharisäer hatten ja offensichtlich den Eindruck, man verunreinigt sich, wenn man sich die Hände nicht wäscht vor dem Essen. Und da ist letztlich auch eine geistliche Verunreinigung gemeint. Was macht unrein? Und Jesus antwortet auf die Frage der Pharisäer mit einer Gegenfrage. Er antwortete und sprach zu ihnen, warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferungen willen? Denn Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe eine Zuweihgabe bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte, der braucht auch seinen Vater und seine Mutter nicht mehr zu ehren. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben. Wir sehen da eine weitere Regel, Tradition, die Jesus anführt in der Erklärung und im Überführen der Pharisäer von ihrer gottlosen Haltung. Er zeigt ihnen auf, dass Gottes Wort fern von dem ist, was sie hier lehren. Wenn sie sagen, du kannst zur Weihgabe bestimmen, was deinen Eltern gehört. Es war also die Ansicht offensichtlich kommuniziert worden und gelehrt worden, dass man anstatt sich im Alter um die Eltern zu kümmern und sie finanziell zu unterstützen, in den Tempel spenden kann. Und damit ist es eine Weihgabe, die es unnötig macht, sich noch um die Eltern finanziell zu kümmern. Und Gottes Wort im Gegenzug ist so diametral anders. Es geht um ein Ehren der Eltern. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass diese Haltung den Pharisäern zugutekommen soll, der Tempelkasse zugutekommen soll, dass die übergeht, aber definitiv die Eltern nicht geehrt werden durch dieses Vorgehen. Und Jesus wird richtig wütend in dieser Angelegenheit und fährt sie an mit ihr Heuchler. Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit meinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschen Gebote sind. Anstatt Gottes Willen in seinem Wort zu suchen und Gottes Willen zu lehren, lehren sie Menschen Gebote, die ihnen zugute dienen sollen. Sie wollen Gott gar nicht erkennen, sie wollen Gott gar nicht lieben und dienen. Sie wollen die Anerkennung der Menschen. Und der harte Befund Jesu über das Herz der Pharisäer und nebenbei erwähnt über unser aller Herz ist in Vers 19 festgehalten. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Und diesen Befund Gottes über unseren Zustand oder den Zustand unseres Herzens wirken zu lassen, ist wirklich schmerzhaft, aber es ist die Wahrheit. Und ich glaube, das, was wir tagtäglich erleben, wenn wir schauen, wie wir denken, wie wir unseren eigenen Vorteil suchen, auch wenn wir vielleicht schon jahrelang mit Gott unterwegs sind, wie er uns immer wieder überführt und zeigt, da kommt nichts Gutes. Ich brauche Vergebung, ich brauche Erneuerung, ich brauche Reinigung. Von mir aus kann ich das nicht produzieren. Ja. Die Pharisäer reagieren auf diesen Tatsachen oder auf diese Ausführung Jesu über ihren Herzenszustand mit Ablehnung und nehmen Anstoß. Und die Jünger wollen Jesus schon fast, oder Petrus in dem Fall, zurechtweisen und sagen, pass auf, das ist jetzt ein Schritt zu weit gewesen. Aber Jesus sagt, nein, das ist die Wahrheit über euch. Euer Herz ist böse. Aus eurem Herz kommt nichts Gutes hervor. Und jetzt ist die persönliche Frage, denke ich, an uns, wie wir mit dem Befund Jesu umgehen. Wie du persönlich mit dem Befund Jesu über dein Herz umgehst. Vielleicht kann man da weiterschalten, der funktioniert irgendwie jetzt bei mir nicht mehr. Also die Reaktion von uns persönlich auf diese eher schmerzvolle Feststellung Jesu ist die Kernfrage, denke ich, dieses Abschnittes. Jesus lasst uns nicht dort stehen. Er sagt nicht, ihr seid schlecht und es wird nie gut, sondern er hat einen Ausweg geschaffen. Es gibt die Möglichkeit der Bekenntnis und der Umkehr. Und es gibt die Möglichkeit der Ignoranz dieser Aussage und des Ablehnens. Und Johannes hat in seinem Brief die zwei Möglichkeiten in zwei Versen nebeneinander gestellt. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und die zweite Möglichkeit, wenn wir was sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir Gott zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Vor diese Wahl stellt uns Gott, wie wir mit unserer Sünde umgehen sollen. Wie wir mit der Trennung zu Gott umgehen sollen, die dadurch resultiert. Wollen wir bekennen, einstimmen und sagen, mein Herz ist unrein. Ich brauche deine Reinigung. Oder wollen wir, so wie Jesus auch die Pharisäer dann weiter in der Diagnose oder beziehungsweise Auslegung festhält, wollen wir wie sie blinde Blindenleiter werden. Pflanzen, die nicht der Vater gepflanzt hat, die am Ende der Zeit ausgerissen werden müssen. Es geht in der Frage, in dieser Entscheidung, um alles. Es geht um die Ewigkeit und um die Frage, wie du die Ewigkeit verbringen wirst. Lass du dich reinigen von Gott durch Bekehrung, Buße, Umkehr oder ignorierst du sein Reden, so wie die Pharisäer sein Reden ignoriert haben. Und ja, ich bete, dass wir immer mehr zu dieser Erkenntnis kommen, dass Gott uns reinigen will, einerseits ein für alle Mal durch Jesus Sterben am Kreuz. Und jeder, der das im Glauben annimmt, so wie wir es hier im 1. Johannes lesen, der ist rein. Das ist ein Zustand. Du bist rein vor Gott. Du bist heilig. Du bist vollkommen gemacht. Und trotzdem wissen wir, und das werden wir auch in den nächsten Liedern singen, dass unser Herz nicht von einem Tag aufs andere verändert ist, sondern dass wir die nachhaltige Erneuerung Gottes brauchen und gereinigt werden wollen und sehnen danach, dass Gott ja, Umstände bringt, die uns aufzeigen, wo wir gottlos sind und uns Stück für Stück schöner macht, mehr macht wie er. Und ja, ich bete, dass wir den Weg auch als Gemeinde weitergehen. Es ist eben nicht nur mit dieser einmaligen Entscheidung getan, lebe ich für den Herrn oder nicht, sondern es bleibt dann ein Prozess der Reinigung. Und in dem zu bleiben, ist ein Zeichen, ob diese Entscheidung, ob diese Buße, ob diese Umkehr echt war. Ja, ich möchte beten, dass das wirklich mehr in uns reift oder beziehungsweise mehr zum Licht kommt, dass Gott uns reinigt, dass er uns erneuert. Und wenn du ja, diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, noch nicht Gott bekannt hast, dass du seine Vergebung brauchst, dann möchte ich dich ganz herzlich einladen, diese Entscheidung zu tun und ihm zu bekennen, dass auch dein Herz genau so böse ist und genau diese Vergebung und das Sterben Jesu notwendig war, damit du Zugang zu Gott bekommst in Ewigkeit. Ich will noch beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du unsere Verlorenheit gesehen hast und du weißt, wie viel Leid und Not und Elend in der Welt ist. Und ja, es nimmt zu, die Last, die wir an Sünde und an den Folgen der Sünde in der Welt sehen und auch an uns selbst sehen, wie gottlos wir oft sind. Wir brauchen deine Reinigung, wir brauchen dein Reinwaschen, dass wir überhaupt in deine Nähe kommen können und dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen können. Und wir bekennen, und ich bekenne, du bist heilig, du bist rein und du bist der, der diese Reinigung für mich anbietet. Danke dafür. Und ich bitte, dass du auch weiter an mir, an uns arbeitest, dass du das wegnimmst vom alten Menschen, was gottlos ist, und dass wir mehr und mehr einstimmen in deinen Willen, dich mehr suchen in deinem Wort, dir gemäß leben und dich ehren damit. Und wir wollen dich preisen dafür, dass wir diese Hoffnung haben, dass das über das Leben hinausgeht, dass das Leben hier mit all dem Leid und mit der Not nicht alles ist, sondern dass du eine Ewigkeit vorbereitest, eine Ewigkeit mit dir für die, die sie von dir reinigen lassen. Amen.